Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Alle reden davon, niemand hat es bisher. Das neue Telefonnetz 5G soll die Digitalisierung vorantreiben und dem Mobilfunk so richtig Beine machen. Doch es gibt auch Bedenken wegen möglicher Strahlungsrisiken. Die Bundesregierung startet jetzt eine Dialogoffensive und wir berichten. Außerdem geht es um Windkraft in Bayern. Trotz strikter Abstandsregeln sollen Windkraftkümmerer den Ausbau voranbringen. Eine Klage gegen Shell für mehr Klimaschutz ist ein weiteres Thema heute. Außerdem eine Verfassungsbeschwerde gegen die Nitratverordnung der Bundesregierung. Und im Verbrauchertipp geht es um die Auslandsreise-Krankenversicherung in Corona-Zeiten.
Ich weiß nicht, was 5G ist.
Also auf jeden Fall Telefonnetze.
Wie heißt das jetzt nochmal?
5G.
Deutschland spricht über 5G. Aber wofür steht überhaupt 5G?
Ein Auszug aus einem Werbefilm der Bundesregierung für das neue Mobilfunknetz 5G. Es gibt offenbar viel Erklärungsbedarf, sowohl in Bezug auf die Möglichkeiten, aber auch auf die Risiken der neuen Mobilfunktechnik. Heute startet eine Dialoginitiative. Die neue Technik braucht Akzeptanz, auch weil viel mehr Sendemasten erforderlich sind als mit der alten Technik 4G. Die Auftaktveranstaltung findet heute Abend statt. Die Presseinformation war vor einer Stunde. Caroline Born hat sie für uns verfolgt. Was will die Bundesregierung denn erreichen?
Sie will damit vor allem aufklären. Also das Ganze ist eine Kampagne, eine Maßnahme aus der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, eine Dialoginitiative. Deutschland spricht über 5G. Und sie will eben zeigen, dass 5G Chancen für Menschen und auch für die Industrie bereithält, aber eben auch den Menschen Ängste und Bedenken nehmen. Das ist eine Initiative des Verkehrsministeriums, des Umweltministeriums und auch Dorothee Bär war dabei, Staatsministerin für Digitalisierung. Und sie hat eben erzählt, sie bekommt richtig viele Zuschriften mit Stopp 5G. Und es sei wohl immer so, wenn neue Technologien kommen, hat sie erzählt. Dazu hat sie gesagt:
Ich darf nur mal dran erinnern, über die Berichterstattung der ersten Navigationssysteme, das ist noch gar nicht so lang her, da ist man plötzlich im Fluss gelandet oder in einem U-Bahn-Schacht und jeder war der Meinung, sowas braucht es gar nicht. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es auch Autos gibt ohne Navigationssysteme. Zumindest die jüngere Generation kann sich das gar nicht mehr vorstellen.
Ja, und um das genauer zu erklären, können Bürger dann heute Abend Fragen stellen im Livestream.
Sind wir erstmal bei den Chancen. Wann wird man denn überall, also auch in abgelegenen Regionen auf dem Land, mobil telefonieren und Daten in hohen Übertragungsraten austauschen können?
Ja, dazu hat Minister Scheuer heute gesagt, dass 99% der Haushalte bereits versorgt seien und auch 96,5% der Fläche versorgt, mit 4G wohlgemerkt. Da geht es ja gar nicht erst um 5G. Er hat auch darauf hingewiesen, dass es die Ausbauverpflichtungen für die Anbieter gibt in der Mobilfunkstrategie. Aber eben gibt es ja trotzdem noch weiße Flecken. Besser werden muss es auch noch auf den ICE-Strecken, auf Autobahnen, auf Landstraßen. Und für 5G braucht es ja auch noch die Glasfaserinfrastruktur. Es wurde auch auf weitere Chancen hingewiesen für Klima- und Umweltschutz mit 5G. Dazu hat Umweltministerin Svenja Schulze nämlich gesagt, dass Streaming via 5G deutlich klimaschonender sei. Sie hat gesagt:
Wenn man sich das einmal ansieht, eine Stunde Video in HD über UMTS, das verbraucht etwa 90 Gramm CO2-Äquivalente. Haben Sie ein modernes Glasfaserkabel, sind es noch 2 Gramm und mit 5G immerhin nur 5 Gramm. Also da ist deutlich etwas auch für den Klimaschutz möglich.
Und eben auch im gesundheitlichen und medizinischen Bereich, dass da Echtzeitdaten bei einem Unfall zum Beispiel übertragen werden können. Also das waren so die Chancen, die umrissen wurden.
Damit sind wir bei den Risiken. Bei der Pressekonferenz war auch die Chefin des Bundesamtes für Strahlenschutz dabei. Welche Befürchtungen gibt es denn da?
Ich habe mir dafür schon mal den Online-Dialog auf der Webseite angeguckt. Da sorgt sich zum Beispiel ein werdender Vater um die Auswirkungen von 5G auf sein zukünftiges Kind oder jemand fragt, ob die Naturschutzgebiete beim Netzausbau geschädigt werden könnten. Aber natürlich gibt es da auch sehr wütende Beiträge mit vielen Ausrufezeichen. Also das Bundesamt für Strahlenschutz versucht dann in diese Verunsicherung mit Studien reinzugehen, sagt eben, sie forschen noch zu offenen Fragen im Bereich der höheren Frequenzen, dass das eventuell Haut und Augen schädigen könnte. Aber da geht es um Frequenzen, die noch überhaupt nicht genutzt werden. Also dass schon eben in die Zukunft geguckt wird, was da Risiken sein können. Es wurde natürlich auch gesagt, dass jetzt mit Corona noch mal viele Falschmeldungen auf dem Markt sind und eben, dass dieses Unwissen durch die Dialoginitiative möglichst ausgeräumt werden soll.
Das heißt, das Netz selber hält man für nicht riskant?
Nein, also da wurde noch mal eben gesagt, da gibt es keine Studien, die zeigen, dass das riskant sein könnte.
Caroline Born war das über den Ausbau des Mobilfunknetzes 5G und den Dialog, der dazu heute beginnt. Herzlichen Dank. Die Windräder stehen im Norden, doch im Süden werden große Mengen an Strom gebraucht. Deshalb werden Fernleitungen für Strom gelegt. Doch besser wäre es natürlich, wenn auch mehr Windstrom direkt in Bayern erzeugt würde. Der Freistaat erlaubt sie allerdings nur mit großem Abstand von der Wohnbebauung. Ein Windrad von 200 Metern Höhe muss mindestens 2 Kilometer von der nächsten Wohnbebauung entfernt liegen. Der Bau von Windrädern ist deshalb praktisch zum Erliegen gekommen. Windkraftkümmerer sollen das ändern. Susanne Lettenbauer hat einen von ihnen getroffen.
Ortstermin im Rathaus Trostberg östlich von München. 3 Bürgermeister sitzen mit dem Windkümmerer Peter Beermann zusammen, weil sie im nahegelegenen Siebeneichenforst, der auf gemeinsamem Gemeindegebiet liegt, 1, 2 oder sogar 3 Windkraftanlagen bauen wollen. Allein, dass sich hier 3 oberbayerische Gemeinden mit einem gemeinsamen Windkraftvorhaben zusammenfinden, ist ein Novum. Die meisten Windräder stehen bislang in Nordbayern.
Die Energiewende wird ohne Windkraft sicher nicht funktionieren. Wir brauchen verschiedene Standbeine. Es gibt bei uns in der Umgebung verschiedene Geothermiekraftwerke, die laufen. Wir haben sehr, sehr viel Sonnenenergie, was bei uns generiert wird. Und die Windkraft ist aus unserer Sicht sehr wohl ein Standbein, das man dazu nutzen könnte. Und das wollen wir jetzt einfach mal schauen, wie dort die Chancen stehen, das zu realisieren.
Hofft Karl Schleid, Bürgermeister von Trostberg, rund 11.000 Einwohner. Das Angebot des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger habe ihn und seine 2 Nachbarbürgermeister das umstrittene Thema wieder aufgreifen lassen. Man sei für alles offen, ergänzt Franz Ostermeier, der Bürgermeister von Palling, mit etwas mehr als 3.000 Einwohnern.
Wir wollten den Weg nicht verbauen und eben mit den Kollegen miteinander einfach rausfinden und untersuchen zu lassen, ob es einen Sinn macht, an diesem Ort Windkrafträder zu errichten. Wir brauchen in der Zukunft unheimlich viel Energie, viel elektrischen Strom und der muss auch irgendwo herkommen. Also brauchen wir auch Plätze, wo wir diesen erzeugen.
Er würde sich gern vom Windkümmerer überzeugen lassen, dass auch in Oberbayern Windräder keine Seltenheit mehr sein müssen, so Bürgermeister Ostermeier. Mehr Akzeptanz erhofft er sich von einer dafür zu gründenden Bürgergenossenschaft, wie sie bei dem früher ebenfalls umstrittenen Projekt am Starnberger See mittlerweile sehr gut funktioniert. Hans-Peter Dankschardt, der 3. im Bunde, als dem möglichen größten Kooperationspartner Traunreuth mit knapp 21.000 Einwohnern, erhielt vor dem Treffen mit dem Windkümmerer von seinen Bürgern Zustimmung wie auch Ablehnung. 2014 beschloss sein Stadtrat bereits den Einsatz von Windkraftanlagen. Seitdem herrscht Flaute.
Das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Thematik, dass man interkommunal einmal in einen Diskurs einsteigt mit den Kommunen, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist eigentlich das, was für mich den Anlass gegeben hat, zu sagen, diesen Windkümmerer, da wollen wir uns drum kümmern.
Bauen trotz 10H-Regel, das sei sehr wohl möglich, erklärt Peter Beermann, der vom Freistaat beauftragte Windkümmerer mit Firma in Solln. Diese Bezeichnung fand er anfangs etwas zum Schmunzeln, aber es träfe seine Aufgabe in Oberbayern sehr gut. Vor Ort zuhören, technische Lösungen finden, Bürgerbeteiligungen empfehlen. Beworben hatten sich 18 Gemeinden und Städte. Daran sehe man, dass Oberbayern hinter Oberfranken oder der Oberpfalz zumindest nicht zurückstehen möchte bei der Nutzung von Windkraft, so Beermann.
Ich habe mir die Kommunen im Vorfeld natürlich auch angeschaut, alle 18, habe eine Empfehlung abgegeben, wie so ein Ampelsystem. Ich habe gesagt, da halte ich es für wahrscheinlicher, da vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher. Hier sind die Schwierigkeiten. Hier sehe ich sogar vielleicht ein K.O.-Kriterium auf den ersten Blick.
Er wolle mit der Windkraftoffensive nicht die 10H-Regel aushebeln, beteuert Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Er hat die Windkraftoffensive initiiert. Dezentrale Energieversorgung, ein Kernanliegen der Freien Wähler in Bayern. Das von Horst Seehofer 2014 durchgekämpfte Gesetz ließ die CSU aber in den Koalitionsvertrag schreiben.
Der erste Schritt ist jetzt ganz klar, dass wir den Kommunen helfen, trotz bestehender 10H-Regel Windkraftstandorte ausgewiesen zu bekommen. Das heißt, die können das ja selber tun in ihrer kommunalen Zuständigkeit über die Bauleitplanung.
Tatsächlich kann die 10H-Regel, die bei aktuell rund 200 Meter hohen Windrädern einen Abstand von 2 Kilometern zur nächsten Bebauung vorschreibt, durch die Gemeinden mithilfe der Bauleitplanung umgangen werden, sagt Windkümmerer Beermann. Oppositionspolitiker wie der energiepolitische Sprecher der Bayerischen Grünen, Martin Stümpfig, begrüßen zwar den Vorstoß. Ob die Windkümmerer den notwendigen Zubau an Windkraftanlagen leisten können?
Die leisten eine sehr ehrenwerte Arbeit, diese 7 Windkümmerer. Aber das Problem von der Windkraft in Bayern liegt in der Staatskanzlei. Und solange der Ministerpräsident Söder an 10H festhält, erreichen wir nie und nimmer die Klimaziele, die wir erreichen müssen, weil es uns einfach an der Fläche fehlt. Und da werden die paar wenigen Windkümmerer nichts dran ändern. Das Problem ist in der Staatskanzlei und das muss jetzt grundlegend geändert werden.
Martin Stümpfig von den Bayerischen Grünen war das zum Schluss des Beitrags von Susanne Lettenbauer. Dass internationale Ölkonzerne die Klimakrise mit anheizen, daran kommt man schwer vorbei. Die Ölförderung und Verarbeitung liegt schließlich in der Hand weniger großer Unternehmen und der Löwenanteil des geförderten Öls wird verbrannt, um Autos anzutreiben oder auch Häuser zu heizen. Doch lassen sich Ölfirmen auch juristisch für die Klimaschäden zur Verantwortung ziehen, die mit ihren Produkten entstehen? Ein Gericht in den Niederlanden muss sich jetzt mit dieser Frage beschäftigen, Ludger Kaczmierczak berichtet.
Die Kläger fordern, dass Shell als einer der größten Produzenten fossiler Brennstoffe in 10 Jahren 45% weniger CO2 ausstößt als 2019. Es könne nicht sein, dass international vereinbarte Ziele und Regeln für Großkonzerne nicht gelten würden, sagt Donald Pauls vom Verein Milieudefensie. Wir können den Klimawandel vermeiden, wenn auch die großen Umweltverschmutzer dieser Welt Verantwortung übernehmen. Und das passiert im Moment nicht. Shell steht außerhalb des Klimaabkommens von Paris. Und wenn wir in den Niederlanden diesen Prozess gewinnen, und das werden wir, dann können wir im nächsten Schritt die großen Verschmutzer in allen anderen Ländern in die Verantwortung nehmen. Laut Pauls stößt Shell in den Niederlanden doppelt so viele Treibhausgase aus wie der Rest des Landes. Ganz bewusst habe das Unternehmen es versäumt, seinen Kunden saubere Energien anzubieten, sagt Rosa van der Laag. Sie studiert an der Universität Amsterdam Future Planet Studies und hat sich als eine von mehr als 17.000 Privatpersonen den Klägern angeschlossen.
Ich
denke, dass das ein super gutes Signal ist an alle großen Konzerne, dass Studenten, wir junge Menschen das nicht länger akzeptieren. Es ist vor allem ein Zeichen nach draußen, dass Klagen und Prozesse helfen können, auch wenn es sehr lange dauern wird. Aber wenn wir nichts tun, ist die Zeit sowieso verloren. Shell weist die Vorwürfe der Kläger zurück. Seit Jahren investiere der Multinational in Wind- und Sonnenenergie, argumentiert die Konzernführung. Außerdem seien die Boni für das Management mittlerweile abhängig vom Erreichen klar definierter Klimaziele. Für Donald Pauls und seine Mitstreiter nichts weiter als Lippenbekenntnisse. Das Gros der Investitionen von Shell geht in die Öl- und Gasförderung, mehr als 95%. Das ist Shells Beitrag zum Klimawandel. Und wir sagen, stopp damit, gefährliche Klimaveränderungen zu verursachen. Juristen räumen den klagenden Verbänden und Privatleuten durchaus Chancen ein. Sie verweisen auf den berühmten Keller-Like-Arrest, das Keller-Luken-Urteil aus den 60er Jahren. Damals ließ ein Getränkelieferant die Kellerluke einer Amsterdamer Gaststätte offen stehen. Ein Besucher der Kneipe fiel hinein und verletzte sich schwer. Das oberste Gericht der Niederlande machte damals den Getränkehändler in der Sache haftbar. In der Begründung hieß es, er habe nicht das Notwendige getan, um andere vor einem Schaden zu schützen. Daraus sei ein Präzedenzfall geworden, auf den niederländische Richter seit Jahrzehnten immer wieder verweisen, sagt Albert de Jong, Dozent für Haftungsrecht an der Universität Utrecht. Es gibt in der Rechtsprechung die Lehre, dass du andere Menschen nicht unzumutbar gefährden darfst. Und die Frage ist nun, ob ein Beitrag zur Klimaveränderung auch darunter fällt. Hoffnung macht den Klagenden auch ein Urteil aus der jüngeren Vergangenheit. Vor einem Jahr gaben die Gerichte der Umweltstiftung Urgenda Recht, die den niederländischen Staat verklagt hatte. Höchstrichterlich wurde damals entschieden, dass die Niederlande die Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 25% gegenüber 1990 senken müssen. Allerdings war es auch der Staat, der seinerzeit das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hatte und nicht der Ölkonzern Shell.
Klimaklage gegen Shell, aus Den Haag berichtete Ludger Kaczmierczak. Vor allem in Regionen mit intensiver Tierhaltung ist das Grundwasser oft stark mit Nitrat belastet. Nitrat kann sich im Körper zu Nitrit umwandeln und das ist vor allem für Säuglinge gefährlich und kann Krebs erzeugen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt deshalb vor einer zu hohen Nitrataufnahme. Für die Landwirtschaft ist die Vermeidung von Nitratrückständen allerdings schwierig, denn die Abfälle aus dem Stall müssen entsorgt werden. Auch auf Druck der Europäischen Union hat Deutschland Vorschriften erlassen zum Kampf gegen Nitrat im Grundwasser. Doch jetzt wollen sich Landwirte in Niedersachsen mit einer Verfassungsbeschwerde dagegen wehren. Mehr dazu von unserem Landeskorrespondenten aus Niedersachsen, Alexander Budde.
Komm her, Muckis!
Jawohl!
Jens Soken kümmert sich gern um seine kleine Mutterkuhherde von 12 Tieren. Doch der 40-Jährige ist vor Jahren schon aus der Milchviehhaltung ausgestiegen und zum Energiebauern geworden. Gemeinsam mit seinem Vater leitet er einen Futterbaubetrieb bei Aurich in Ostfriesland. Hier auf rund 211 Hektar Grün- und Ackerland gewinnen die beiden Gras- und Mais-Silage für die Stromproduktion in der betriebseigenen Biogasanlage. Sein Geschäftsmodell stünde im Einklang mit der Natur, betont Soken. Die EU-Nitratrichtlinie zum Gewässerschutz verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, besonders gefährdete Gebiete auszuweisen. Das sind aber nur solche, wo die Nitratbelastung den Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter überschreitet.
Unser Betrieb liegt komplett in einem nicht gefährdeten Gebiet. Alle Grundwassermessstellen in der näheren Umgebung weisen Werte weit unterhalb der 50 Milligramm auf. Und wir müssen trotzdem nach der jetzigen Düngeverordnung die Maßgaben einhalten, die für gefährdete Gebiete gelten.
Konkret, Soken darf je Hektar und Jahr nicht mehr als 170 Kilogramm Stickstoff ausbringen.
Gras ist aber eine Pflanze, die über 300 Kilogramm Stickstoff im Jahr benötigt. Und wir ernten die Nährstoffe von den Flächen. In der Biogasanlage gehen keine Nährstoffe verloren und würden normalerweise das Substrat nutzen, um die Pflanzen auf den grünen Flächen auch wieder komplett zu düngen.
Die Bundesverordnung macht für ihn auch ökologisch wenig Sinn, da er die anfallenden Gärsubstrate aus der Biogasanlage als Dünger nutzt, sagt Soken. Für ihn ein umwelt- und ressourcenschonender Kreislauf, wären nicht die Auflagen. Um die Nährstoffgrenze einzuhalten, muss er Gärsubstrate an andere landwirtschaftliche Betriebe abgeben.
Die abgegebenen Nährstoffe müssen wir aber über Mineraldünger wieder einkaufen, um die Pflanzen pflanzengerecht düngen zu können. Das ist sehr, sehr kontraproduktiv und unlogisch.
Sokens Anwalt Konrad Asemissen sieht seinen Mandanten in dessen Eigentumsrechten und in seiner Berufsfreiheit verletzt. Im Kern stützt sich die Klage auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes, erläutert der Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Bei der Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie von 1991 hatte die Bundesregierung zunächst das gesamte Staatsgebiet als gefährdet eingestuft. Seit Mai ist die jüngste Änderung der Düngeverordnung in Kraft. Darin verpflichtet die Bundesregierung die Länder, bis Jahresende die mit Nitrat belasteten sogenannten roten Gebiete besonders auszuweisen. Gleichwohl werde bei den Düngerauflagen weiterhin kein Unterschied gemacht, sagt Asemissen. Dabei wären bei einer korrekten Umsetzung der EU-Richtlinie Lockerungen in grünen Gebieten zwingend geboten.
Das heißt dann im Umkehrschluss nicht, in den übrigen nicht belasteten Gebieten gar nichts mehr gilt. Aber dort gilt nach den Vorgaben der Nitratrichtlinie dann, dass die Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft einzuhalten sind.
Beispielsweise, dass nicht mehr Gülle ausgebracht werden darf, als die Pflanzen als Nährstoff benötigen. Gegen die Ausweisung von roten Gebieten sind bereits zahlreiche Klagen anhängig. Sie zielen auf die jeweiligen Verordnungen der Länder. Mit seiner Verfassungsbeschwerde zielt Jens Soken erstmals auf das Regelwerk an sich.
Wir wollen mit der Klage bewirken, dass die Bundesregierung endlich ein vernünftiges Gesetz auf den Weg bringt, was im Einklang mit der Umwelt und auch im Einklang mit den ökonomischen Rahmenbedingungen auf den Betrieben ist.
Soken wird bei seinem Gang nach Karlsruhe von der Initiative Freie Bauern, der Protestbewegung Landschaft Verbindung und tausenden Berufskolleginnen unterstützt. Die Düngeverordnung schütze nicht die Gewässer, sondern belaste die heimische Landwirtschaft mit sinnlosen Mehrkosten, kritisieren die Initiativen. Zumal im Nitratbericht stets nur die schlechtesten Daten aus wenigen Messstellen nach Brüssel übermittelt würden. Zumindest diesen Vorwurf weist das zuständige Umweltbundesamt in einer ersten Reaktion auf die Klage zurück.
Mit dem EU-Nitratbericht
Nitratmessnetz hat Deutschland in der Vergangenheit ein Messnetz, das Flächen-, Nutzungs- und belastungsrepräsentative Daten für die Berichterstattung geliefert hat. Und das, obwohl das nach den Vorgaben der Richtlinie bisher gar nicht gefordert war. Zukünftig wird Deutschland auch wieder auf ein repräsentatives Messnetz setzen,
sagt Wasserexperte Falk Hilliges. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner legt Wert darauf, dass die künftige Gebietsausweisung nach bundeseinheitlichen Kriterien ein wichtiger Schritt für mehr Fairness, Verursachergerechtigkeit und Nachvollziehbarkeit ganz im Sinne der Betriebe sei.
Eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der Nitratverordnung, das war ein Beitrag von Alexander Budde.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die meisten Menschen werden vorerst auf Urlaubsreisen verzichten. Die Skisaison fällt in vielen Regionen aus und auch für andere Gegenden gelten wegen Corona Reisewarnungen. Wer trotzdem eine Reise außerhalb Deutschlands plant, sollte auf jeden Fall eine Auslandsreise Krankenversicherung abgeschlossen haben. Doch manche Anbieter bieten nur eingeschränkten Schutz. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Vor einer Erkrankung oder einem Unfall ist man nirgendwo sicher. Darum stellt Bianca Boss vom Bund der Versicherten grundsätzlich fest.
Die Auslandsreisekrankenversicherung, das muss man ganz klar sagen, ist die einzige wichtige Versicherung, die ins Urlaubsgepäck gehört. Denn sie übernimmt die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht gedeckten Kosten für eine Heilbehandlung im Ausland, wenn man halt eben dort erkrankt.
Allerdings hat Corona die Welt verändert. Das gilt, sagt Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW, auch für Auslandsreise-Krankenversicherungen.
In der Regel ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen, wenn bei Antritt der Reise eine Reisewarnung vorliegt. Es gibt aber tatsächlich auch Versicherer, die selbst dann noch leisten. Wenn es also die Reise ins Risikogebiet sein muss, gilt es sich hier vorher gut zu informieren.
In Zeiten von Corona rät Bianca Boss vom Bund der Versicherten darum.
Es gibt Reisekrankenversicherungen, die Epidemien und Pandemien in ihren Bedingungen ausschließen. Da muss man also nochmal ganz genau schauen, vielleicht auch nachfragen und sich das bestätigen lassen.
Am besten schriftlich. Vor einer Reise in ein Risikogebiet sollte man gerade hier auf Nummer sicher gehen. Sind Pandemien nicht ausgeschlossen, besteht im Prinzip ein Versicherungsschutz auch bei einer Covid-19-Erkrankung. Anders sieht es dagegen aus, wenn eine Reise trotz der Warnung des Auswärtigen Amtes angetreten wird. Dann gewähren die meisten Versicherer in der Regel keinen Versicherungsschutz, mit wenigen Ausnahmen. Etwa wenn eine Reisewarnung ausgesprochen wird, während man noch am Urlaubsort ist. Dann verlieren manche Versicherungen nicht sofort ihre Gültigkeit.
Solche Versicherer haben dann oft Fristen vereinbart, zum Beispiel, dass ab 14 Tage nach Bekanntgabe der Reisewarnung die Leistungspflicht eingeschränkt wird. Genau ist das aber in den Versicherungsbedingungen nachzulesen.
Rückreisekosten übrigens, so der Bund der Versicherten, werden nicht übernommen. Auch dann nicht, wenn man aufgrund der Pandemie oder einer Reisewarnung vorzeitig abreisen muss. Ein Beinbruch nach einem Unfall auf der Skipiste hat zwar nichts mit Corona zu tun, sodass die Behandlungskosten übernommen werden. Doch wenn am Urlaubsort Corona ins Spiel kommt und eine Quarantäne verhängt wird, kann es teuer werden, macht Bianca Boss an einem Beispiel deutlich.
Wegen der angeordneten Quarantäne darf man dann ja das Krankenhaus nicht verlassen, obwohl die Behandlung des Beinbruchs schon erfolgt ist. Und diese weiteren Kosten, die halt eben für die Unterbringung im Krankenhaus entstehen, die sind nicht über die Versicherung versichert.
Mittlerweile bieten einige Reiseveranstalter einen Versicherungsschutz rund um Corona an, der bereits im Reisepreis enthalten ist. Dabei, so Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW, ist aber zu beachten.
Die Versicherung kostet also nichts extra und soll wohl auch den Reisenden ein Stück weit Sicherheit geben. Aber Achtung, der Schutz gilt eben nur für zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.
Vor Antritt einer Reise in ein Risikogebiet ist es darum angebracht, die Bedingungen einer Auslandsreisekrankenversicherung ganz genau unter die Lupe zu nehmen.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich folgen hier im Deutschlandfunk die Informationen am Mittag mit Dirk Oliver Heckmann. Und da geht es unter anderem um die verschärften Corona-Maßnahmen.